von Berlin. Oerke hat ein positives Fazit seiner Arbeit gezogen. Er vermittelt seit 2022 bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden. In Bezug auf die Behörden würden über 50% der Fälle gelöst, sagte er im RBB24 Inforadio.
Man muss sagen, die meisten Bürger beschweren sich in diesem Bereich nicht darum, dass sie einen falschen Bescheid bekommen haben, sondern dass sie gar keinen Bescheid bekommen haben und keine Leistung bekommen haben und auch die Behörde nicht kontaktieren können, weil niemand ans Telefon geht. Und das kann man mit unserer Hilfe ganz gut lösen, dieses Problem.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte Berlins, Alexander Oerke. Heute wird er seinen Bericht für das vergangene Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus offiziell vorstellen. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Bundesjustizministerin Hubich erwartet von Innenminister Dobrindt eine schnelle Begründung zu den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dobrindt müsse bald auf die Eilentscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts reagieren. Es werde sehr schwierig sein, eine Begründung zu liefern, die den Voraussetzungen des EU-Rechts genügt. Das Innenministerium unter dem CSU-Politiker habe die Zurückweisungen in eigener Verantwortung angeordnet, so Hubich. Anfang des Monats hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von drei Menschen aus Somalia entschieden, dass ihre Zurückweisung an der Grenze rechtswidrig war. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte der UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, in Afghanistan und der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. In Cottbus und Senftenberg wollen heute Mittag Beschäftigte des Energiekonzerns LEAG protestieren. Sie befürchten, beim Bau neuer Gaskraftwerke leer auszugehen. Andreas Rausch, RBB24, Studio Cottbus.
Sie haben Angst um ihre Jobs. Deutschland steigt aus der Kohleverstromung aus. Wenn erneuerbare Energien nicht zur Verfügung stehen, sollen künftig wasserstofffähige, also klimafreundliche Gaskraftwerke die Lücke schließen. Die müssen erstmal gebaut werden und die Lausitz hofft auf mindestens eins dieser Projekte. Allerdings hat die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche jüngst erklärt, erstmal den Südwesten Deutschlands dabei zu bevorzugen. Und das bringt Unruhe in die Lausitz.
In Berlin ist die Sperrung der U-Bahn-Linie 3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seit heute früh wieder aufgehoben. 2 Wochen lang war die Teilstrecke unterbrochen. Tatjana Brasching, RBB24.
Grund für die Sperrung waren Arbeiten einer Fremdfirma. Dadurch wurden Teile der Tunneldecke beschädigt. Sicherheitshalber müssten die Decke und auch Wände der U-Bahn erneuert werden. Mittlerweile ist der Beton ausgehärtet, sodass die Züge wieder die gesamte Strecke durchfahren können. Für den Autoverkehr dauern die Einschränkungen noch ein paar Tage länger, voraussichtlich bis nächsten Montag. Von der Straße aus muss die Tunneldecke neu abgedichtet werden. Die BVG hat aufgrund der Schäden rechtliche Schritte eingeleitet. Sie geht davon aus, dass die Arbeiten der Fremdfirma nicht genehmigt waren.
Die Deutsche Umwelthilfe stellt heute einen Bericht zur Hitzebelastung in deutschen Städten vor. Für ihren sogenannten Hitzecheck hat die Organisation 190 deutsche Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern bewertet. Negativ wirken sich dabei etwa Flächenversiegelung und wenig Bäume und Grünflächen aus. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts gab es in den letzten beiden Jahren jeweils rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 8 Grad und in Buch 15 in Brandenburg zwischen 7 in Perleberg und 16 Grad in Rüdersdorf. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Junge Menschen lesen ja keine Bücher mehr, hört man immer wieder. Aber wir haben hier gleich ein Gegenbeispiel im Studio. Und was für eins. Ein junger Mann, der 8000 Kilometer durch Deutschland fährt, um Werbung zu machen fürs Lesen und für Bücher. Der kommt gleich hier ins Studio geradelt. Und hier haben wir Pokey LaFarge, einen US-amerikanischen Roots-Musiksänger und Songschreiber mit seinem Song Rotterdam.
Ruin comes to beauty, almost inevitably. And now this I see right here at home. In the USA, things get worse each day. I hope I'm not too late to pack my things. Where I wanna be is not where you expect. They have a place for me down on New Benefit. Is this real life or just the way I am? I long for the Netherlands and I want to go back to Rotterdam.
Würden Sie sowas tun für eine gute Sache und für Ihre große Leidenschaft mit einem Fahrrad 8000 Kilometer durch Deutschland strampeln, 7 Monate lang mit einem schwer bepackten Lastenfahrrad? Ein junger Mann tut so etwas, Lennart Schäfer heißt er. Er tut es für seine große Leidenschaft, nämlich fürs Lesen. Unterwegs besucht er Schulen und Jugendzentren und Verlage, Buchhandlungen, Autorinnen. Er trifft hier jede Menge Leute unterwegs am Wegesrand, mit denen er dann auch über Bücher ins Gespräch kommt. Und jetzt ist er hier zu uns ins Studio gekommen. Hallo, seien Sie willkommen, Herr Schäfer.
Hallo, guten Morgen.
Literattour, so nennen Sie Ihre Bücher, Deutschland-Rundfahrt. Erzählen Sie uns doch mal bitte zuerst von einer Begegnung, bei der Sie tatsächlich jemanden anstecken konnten mit Ihrer Freude am Lesen. Darum geht's ja, ne?
Genau, darum geht's. Und ich teile das ja alles auf Social Media. Das heißt, das ist immer so ein bisschen wenig greifbar, wenn ich dann Nachrichten bekomme und die Leute sagen, ah, ich habe dadurch wieder zum Lesen gefunden oder ein Buch neu entdeckt. Und das ist dann eben schön, wenn es wirklich diese analogen Begegnungen gibt, wo das so ist. Und ich komme über das Lastenrad, was ja so an sich schon ein beeindruckender Gegenstand ist, ja, sehr oft ins Gespräch und da passiert es ganz oft, dass ich dann eben auf Leute treffe, die erstmal in diesem Lastenrad interessiert sind und dann komme ich mit denen über Bücher ins Gespräch und tatsächlich gerade auf dem Weg nach Berlin, das ist jetzt auch schon 2 Wochen her, da habe ich mit einem Mann gesprochen, der ging mit seinem Hund spazieren im Wald und wir haben am Ende 1 Stunde gesprochen und er hat gesagt, er hat gar keine Zeit zum Lesen und ist viel zu ruhelos. Dann habe ich gesagt, genau deswegen müssen Sie lesen, weil das eben diese Ruhe bringt, nach der Sie suchen.
Und Sie hatten das Gefühl, der geht jetzt nach Hause, bindet den Hund an und greift zum Buch?
Das Gefühl habe ich schon. Er hat nämlich gesagt, dass er tatsächlich sehr viel liest, nur eben sehr kurz. Und dann habe ich ihn davon überzeugt, wenn er sowieso schon Lesezeit nutzt, dann doch für die Tiefe, die lange Bücher mit sich bringen. Und ich habe immer so einen Flyer dabei, in dem dann auch direkte Buchtipps drin sind, dass die Leute, wenn sie nach Hause gehen, dann direkt ja, ein Buch finden können, was dann vielleicht das nächste Lieblingsbuch wird. Und das habe ich ihm mitgegeben, auch seinem besten Freund, von dem er mir erzählt hat. Und das hat er eingesteckt und hat gesagt, da schaut er auf jeden Fall nochmal rein. Das klang ermutigend.
Und was Sie von ihm gehört haben, ich habe eigentlich keine Zeit zum Lesen, das hören Sie wahrscheinlich ziemlich oft als Begründung, warum die Leute nicht zum Lesen kommen. Gerade bei jüngeren Menschen, oder?
Ja, das ist die Ausrede, sag ich jetzt tatsächlich, weil es eine ist, dann man kann sich natürlich die Zeit immer dafür nehmen fürs Lesen. Und wenn man ganz ehrlich mit sich ist, gibt es vielleicht auch gerade bei jungen Menschen so 1-2 Stunden am Tag, die man auf Social Media verbringt, von dem man dann ein bisschen Zeit, wenn es nur 1/2 Stunde ist, abzwacken könnte fürs Lesen. Aber es ist natürlich verlockend, dass man ja diese schnelle Belohnung bekommt, wenn man auf Social Media ist. Aber am Ende muss man ehrlich mit sich sein, da hat man sich nie so wahnsinnig gut gefühlt nach 1 Stunde auf TikTok rumscrollen oder auf Instagram. Das ist schon etwas ganz anderes, wenn man ein Buch gelesen hat. Da fühlt man sich anders danach.
Und was ist jetzt Ihre Methode, andere von den Vorzügen des Lesens zu überzeugen? Wahrscheinlich geht es ja am besten mit dem eigenen Beispiel, davon zu erzählen, wie einen selbst das Lesen geprägt hat. Oder wie machen Sie es?
Ich mache das auf ganz verschiedene Art und Weisen. Erstmal ist die Idee dieser Tour eben über das Reisethema neue Leute zu begeistern. Einer der ersten, der mir gesagt hat, er hat wieder zum Lesen gefunden, war ein Mitarbeiter der Lastenradfirma, die mir dieses Lastenrad stellt, der gesagt hat, danke, ich habe wieder zum Lesen gefunden. Das heißt, eben über diesen Umweg versuche ich Leute zu erreichen und eben über das, was ich auf Social Media teile. Das sind nämlich vor allen Dingen viele menschliche Begegnungen, die ich habe auf der Tour mit Autoren, BuchhändlerInnen und so weiter. Und das zeigt eben, dass Lesen etwas wahnsinnig Verbindendes ist, denn das Klischee ist ja so ein bisschen, dass das Lesen so einsam ist und sich mit Büchern auseinanderzusetzen einsam ist. Und da zeige ich eben, nee, das ist eine ganz großartige Gemeinschaft.
Und Sie haben ja diesen Flyer schon erwähnt, genau, den Sie da wieder der Mann im Wald ihm mitgegeben haben. Soweit ich weiß, stehen da 8 Bücher drauf, die Sie zum Lesen empfehlen und die sich besonders gut als Einstieg eignen. Was sind das denn für Bücher?
Genau, also um erstmal diesen Flyer ganz, ganz kurz mal zu erklären. Bei vielen ist es ja so, dass ihnen so ein bisschen die Orientierung fehlt. Es gibt die Spiegel-Bestsellerlisten, Titel, die gerade im Gespräch sind, die empfohlen werden von Freundinnen oder in der Zeitung oder wo auch immer. Und da irgendwie durchzublicken ist wahnsinnig schwer. Deswegen habe ich gesagt, ich konzentriere mich auf 8 Titel, die ich auch dabei habe in dem Lastenrad, die im Flyer empfohlen werden. Und die gehen vom Bilderbuch Malte und Oscar übers Jugendbuch Percy Jackson, so ein Klassiker, den ich auch damals als Jugendlicher sehr, sehr viel gelesen habe, bis hin zu Büchern für Erwachsene, also von der Romantic Comedy von Drehbuchautorin Annika Decker, 2 vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Toller Titel.
Über das Buch haben wir gestern hier gerade geredet, weil Sie dieses Buch am kommenden Montag in der ARD Buchlounge hier in Berlin im literarischen Kolloquium vorstellen. Und so begegnen sich die Bücherwelten auch wieder.
Und Annika Decker war die erste Autorin, die ich getroffen habe während der Tour.
Wie schön.
Aber genau, es sind Bücher, die einen Einstieg bieten, auch zum Beispiel 25 letzte Sommer von Stefan Schäfer. Das ist ja ein dünner Band über die großen Themen des Lebens, die man aber an einem Wochenende auch als eigentlich Nichtleser gut lesen kann.
Wir reden gleich weiter, Lennart Schäfer, auch darüber, wie Sie als junger Mensch, wie das überhaupt passieren konnte, dass Sie zum Lesen gekommen sind. Aber wir hören vorher einen Song, nämlich The Rope von Jonathan Jeremiah.
Thank you. sleeping late. The darling's the teacher, rent to pay. I'm running out of answers. All I know, I'm running out of money. I'm running out of rope. They say, work just home. Let me know. They said, don't sit tight. Jobs on hold. Well, I'm running out of avenue. Running out of road. Running out of money. I'm running out of road. While we sleep, who jacks our car and takes the road here from beneath? Well, I'm running out of fixes. Battery's running on low. Running out of money. Well, I'm running out of rope. So I gotta get up. I know sleeping late. The darling's the teacher. I've got rent to pay. But I can get ourselves out of this.
Nur 17. Wir sind auf Literattour hier bei Radio 3. Also eigentlich ist Lennart Schäfer auf so einer Tour, mit der er fürs Lesen begeistern will. Er nimmt uns hier mal ein Stück mit auf seine 8000 Kilometer Tour durch Deutschland. Wir haben eben darüber gesprochen, mit welchen Büchern Sie Leute zum Lesen wieder anfüttern und mit welchen Methoden. Sie selbst sind ja Mitte 20, also ein Digital Native. Wie ist das passiert, dass Sie zum Leser geworden sind?
Ja, ich bin sogar jetzt offiziell Ende 20. Mit 27, aber nein, das nehme ich gerne. Ich hatte einfach das große Glück, dass meine Mutter mir schon früh vorgelesen hat mit Patterson und Findus. Aha. Und war immer mit Büchern umgeben. Ich hatte auch eine tolle Deutschlehrerin in der Grundschule. Also da ist wirklich alles gut gelaufen, was nur gut laufen kann, mit Eltern, mit LehrerInnen eben, die sich fürs Buch eingesetzt haben und da Begeisterung geweckt haben und auch gesagt haben in der Schule, lest das Buch, worauf ihr Lust habt und wir setzen keine Schullektüre vor. Genau, und dann habe ich über Tintenherz tatsächlich zum Viellesen gefunden.
Cornelia Funke, ne?
Genau, von Cornelia Funke. Mhm. Und habe das irgendwie mit 8 oder so, also eigentlich zu jung für so einen riesen Wälzer, durchgelesen und habe danach gedacht, okay, das muss ich weiterverfolgen, das Lesen. Und es ist ja auch ein Buch über die Vorteile des Lesens und über die Kraft der Worte.
Und Sie arbeiten auch in der Literaturbranche sonst, wenn Sie nicht auf Tour sind, ne?
Ja, das hat mich durch die Schulzeit auch getragen, dass ich mit 14 schon wusste, wohin es für mich beruflich gehen soll. Da habe ich das erste Praktikum in der Buchbranche gemacht und dann später auch eine Ausbildung in einem Verlag, habe im Buchhandel gejobbt, habe auch mal ein bisschen geschrieben, also habe da sozusagen alle Sparten, die es gibt in der Buchbranche, einmal durch.
Jetzt, wenn Sie unterwegs sind, Sie begegnen einmal Büchermenschen selbst, also Autorinnen, Verlage und so weiter, Buchhandlungen besuchen Sie, gehen aber auch an Jugendzentren und Schulen. Was machen Sie dann da?
Ja, ich erarbeite mit denen immer im Gespräch, wie entsteht eigentlich ein Buch. Aha. Und das ist allerdings eher die Ausrede, um den LehrerInnen das irgendwie zu verkaufen, dass ich da hinkomme, weil eigentlich der Hauptteil ist, dass ich mit denen einfach ins Gespräch komme. Ich mache immer eine ausgedehnte Vorstellungsrunde, wo jedes Kind erzählt, was ist mein Lieblingsbuch oder wenn es kein Lieblingsbuch hat, dann auch Lieblingsspiel oder Lieblingsfilm, weil ich ja niemanden vorführen möchte. Und darüber komme ich dann eben ins Gespräch über Bücher, habe dann selbst Anekdoten zu erzählen zu den Titeln oder teile mir Lieblingsbücher mit denen, Gregs Tagebuch Buch kommt natürlich ganz, ganz oft. Das habe ich auch gelesen als Kind und den Autor mal treffen dürfen. Genau, und darüber komme ich ins Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen. Auch darüber, warum sie dann vielleicht nicht lesen. Und ja, bin vielleicht ein bisschen ein anderes Role Model als irgendwie eine Lehrerin das sein könnte. Das merke ich schon, beeindruckt die Kinder, wenn dann da ein junger Mensch von ganz woanders ist, der jetzt gar nicht so weit entfernt von ihnen ist.
Wie ist Ihre Erfahrung? Wie schwer ist es, junge Menschen heutzutage, also die eben in so ganz anderen Lesewelten ja auch unterwegs sind, die lesen ja auch viel am Handy, aber eben anderes Zeugs, keine Bücher. Wie schwer ist es, die zum Lesen zu bringen?
Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und es ist ja auch so, dass wir da ein Problem haben, dass jedes vierte Kind nach Beendigung der Grundschule nicht sinnentnehmend lesen kann. Und das, was Lesen stärkt, ist natürlich eben Bücher lesen, lange Texte lesen und dadurch in Übungen kommen. Und die zu begeistern, klar, das ist schwer, wenn es eben diese Verlockung durch Social Media gibt. Da braucht es eben diese Role Models. Das sind, kann nicht der Lesebotschafter sein, der da einmal für eine Stunde vorbeikommt in der Klasse. Das müssen in erster Linie die Eltern sein und das müssen die LehrerInnen sein. Und dann, glaube ich, sind es die Themen, über die die Kinder zum Lesen kommen. Also ich habe ganz oft erlebt, dass dann Lieblingsbücher von den Kindern Bücher zu einem Film waren. Das kann zum Beispiel so ein Umweg sein. Oder ein Thomas Müller, der ein Buch schreibt als Fußballstar, als Identifikationsfigur. Also das heißt, sich da Themen raussuchen oder Personen raussuchen, die sowieso in der Lebenswelt der Kinder schon sind. Und da zu gucken, gibt es da ein passendes Buch.
Sehr gute Empfehlung, nehme ich auch mit. Und jetzt noch zum Schluss nochmal zu Ihrer Tour. Sie sind gestartet bei der Buchmesse Leipzig, fahren bis zur Buchmesse im Herbst dann in Frankfurt am Main. 8.000 oder Sie haben ja gesagt, sogar 10.000 Kilometer ist jetzt der aktuelle Plan.
Baustellen sei Dank, ja.
Ich wusste gar nicht, dass Deutschland so groß ist, aber Sie ziehen weite Schleifen.
Genau.
Wie ist diese Tour denn jetzt entstanden?
Genau, es gab so ein paar Punkte, die feststanden, also die Leipziger Buchmesse, die Frankfurter Buchmesse und dazwischen einige Termine, einige Lesefestivals zum Beispiel, und dadurch fahre ich wirklich kreuz und quer und man könnte mir unterstellen, ich hätte einen schlechten Orientierungssinn, wenn man diese Route sieht, die gibt es auch auf meiner Website zu sehen nochmal. Genau, aber als nächstes geht es dann jetzt nach Brandenburg, nach Lexow. Da besuche ich eine Autorin mit ein paar Co-Autorinnen beim Schreiburlaub und darf da auch so ein bisschen runterkommen und Gedanken verarbeiten, denn ich möchte ja auch ein Buch schreiben über die Tour am Ende.
Dann wünsche ich eine pannenfreie Fahrt mit vielen Leseansteckungserlebnissen in den nächsten Monaten.
Dankeschön.
Lennart Schäfer ist auf Literattour und mehr dazu finden Sie unter dem Stichwort Literattour dann auch im Netz. Da ist Lennart Schäfer auch sehr aktiv. Vielen Dank. Thank you. Abraham haben wir da gehört. Er kommt aus Tunesien, spielt die Oud, also die Kurzhalslaute, war da mit zwei Begleitern zugang bei seinem Stück Parfum de Gitane. Und das ist die dänische Jazzsängerin Sinne Ek mit dem Cole Porter Song Anything Goes.
In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, now heaven knows. Anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today, women prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes, yeah. Just about anything goes. Yeah, yeah. Talent mattered when singers were being flattered on TV shows. Now anything goes. A lie was once a lie, but actual fake news are now post-factual, I suppose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today, women prize today, are just silly gigolos. If people think it's presidential to rule thanks to influential Russian foes, anything goes, I guess, just about anything goes these days. Well, anything goes.
Radio 3, Kultur kompakt.
Wo Lukas Tomaszewski ist hier wieder ins Studio gestürmt, bis zur letzten Sekunde an seinen Texten gearbeitet. Jetzt ist er aber da und zuerst geht es um den früheren Filmmogul Harvey Weinstein. Der ist in New York erneut schuldig gesprochen worden wegen Sexualverbrechens, zumindest in einem von drei dort verhandelten Fällen.
Weinstein war bereits 2020 wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden und das höchste New Yorker Gericht hatte dieses Urteil im vergangenen Jahr wegen Verfahrensfehlern aufgehoben und ordnete eine Neuverhandlung an. Ja, aber auch gestern wurde er wegen Sexualverbrechen in einem Fall schuldig gesprochen. Ein Geschworenengericht sah es als erwiesen an, dass Weinstein im Jahr 2006 einen sexuellen Übergriff auf eine Produktionsassistentin beging. In einem weiteren Anklagepunkt, ebenfalls wegen eines sexuellen Übergriffs, befand das Gericht aber den 73-Jährigen für nicht schuldig. Und bei dem schwerwiegendsten Vorwurf der Vergewaltigung einer weiteren Frau konnten sich die Geschworenen zunächst noch nicht einigen. Die Beratungen dazu werden heute fortgesetzt. Weinstein, der bestreitet alle Anschuldigungen und ließ über seine Anwälte erklären, es habe sich in allen Fällen um einvernehmlichen Sex gehandelt. In einem anderen Prozess wurde Weinstein ja 2023 in Kalifornien zu einer 16-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Diese Strafe sitzt er derzeit ab.
Gestern haben in Berlin die Autorinnen-Theatertage begonnen. Am Deutschen Theater finden die statt. Und dieses Festival, das zeigt neue Theaterstücke aus dem deutschsprachigen Raum. Und außerdem können dort Autoren auch an neuen Stücken arbeiten.
Und Radio 3 war gestern 2 Stunden lang live vor Ort mit dabei. Direkt von der Eröffnung der Autorinnen-Theatertage haben Andrea Handels und Oliver Kranz unter anderem mit dem Festivalleiter Bernd Isele gesprochen. Zum Beispiel darüber, wie TheaterautorInnen gesellschaftlich relevante Themen aufspüren.
Es gibt einfach Themen, die sind dann da und die müssen erzählt werden. TheaterautorInnen und Theaterautoren sind sowas wie Seismographen der Gegenwart und die können diese Themen riechen, wenn sie da sind, manchmal auch, wenn sie noch gar nicht da sind. Und deshalb ist es oft so, dass so ein Gastspielprogramm, auch wenn wir gar nicht thematisch suchen, am Ende dann eben doch eine Tendenz abbildet.
Ja, und in diesem Jahr behandeln zum Beispiel viele Stücke das Thema soziale Ungerechtigkeit, wie auch das Eröffnungsstück gestern, die Theaterfassung des Romans von Lukas Barefoot, Die krume Brot.
Und in dieser krume Brot geht es um eine Hauptfigur, Adelina mit Namen. Und diese Adelina ist arm und hat eine Schwierigkeit, über die wir viel zu wenig sprechen. In der reichen Schweiz zu wenig sprechen, aber auch hier in Berlin und in Deutschland zu wenig sprechen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die eben an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze leben, während andere immer reicher werden.
Und wir hatten eine Theaterkritik zu diesem Stück, zur Krume Brot. Gestern die erste Aufführung. Unsere Kritikerin Barbara Behrendt hat die schon gesehen und uns davon berichtet. Die Kritik finden Sie auf radio3.de oder auch in unserer App. Dann hast du noch einen Tipp für uns, Vukasch. Zum zweiten Mal findet in Berlin die Dokumentale statt, ein internationales Dokumentarfilm- und Medienfestival an 18 Orten in Berlin.
Darunter die Atelier Gardens zum Beispiel in Tempelhof, aber auch in vielen unterschiedlichen Kiez-Kinos, aber auch zum Beispiel das große Zeiss Planetarium ist mit dabei als Veranstaltungsort oder auch eine Skaterhalle. Im Zentrum steht ein Filmprogramm mit über 40 Dokumentarfilmen, darunter 20 Deutschlandpremieren. Hier die Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt über das abwechslungsreiche Programm.
Wir versuchen, das ganze Spektrum der Realität zu zeigen. Dazu gehören sozialkritische Filme, dazu gehören auch Filme über Kriege und Konflikte. Aber genauso gehört zu uns zur Realität schöne Geschichten, Familiengeschichten, Geschichten über Musik und Kultur. Es ist wirklich ein breites Programm, sodass wir versuchen, für jeden da draußen einen Film zu finden, wo er sagt so, das möchte ich sehen, das lockt mich ins Kino, das zieht mich vor die große Leinwand.
Klar, der Dokumentarfilm steht natürlich im Fokus, aber auch auf der Dokumentale werden zum Beispiel Bücher vorgestellt. Es gibt Live-Podcasts und auch Fotoausstellungen.
Kannst du auch einen bestimmten Film empfehlen aus dem Programm?
Abortion Dream Team von Karolina Lucyna Domagalska aus Polen. Es geht da um drei Aktivistinnen, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzen. Drei Aktivistinnen, die eben durch Briefsendungen in Polen Zugang zu Abtreibungspillen vermitteln und damit das Abtreibungsverbot, das gesetzliche, umgehen. Die Regisseurin hat mir erzählt, was sie an den Aktivistinnen begeistert.
Sie arbeiten nach dem Geschwisterprinzip. Sie bieten ihre Hilfe allen an, die sie brauchen. Unbedeutend, welche politischen oder religiösen Ansichten eine Person hat, ob sie für oder gegen Abtreibung ist. Es ist eine radikale Empathie. Du bist in einer ungewollten Schwangerschaft, lebst in einem Land, wo Abtreibung sehr schwierig ist. Wir wissen, wie wir helfen können und helfen. Das war für mich wunderschön.
Der Film erzählt sehr persönlich von der Beziehung und Arbeit der Dreien, aber auch von den Frauenprotesten in Polen in den letzten Jahren und auch von der aktuellen Gesetzeslage. Der Film wird gleich zweimal gezeigt auf der Dokumentale und die Regisseurin ist auch auf der Bühne im Talk.
Bis zum 22. Juni wird die Dokumentale noch gehen. Wir haben Infos zum Programm auf unserer Seite radio3.de und da finden Sie auch unser Gespräch mit der Festivalleiterin. Vielen Dank, Vukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
10 ans déjà que nous voilà fiancés. 10 ans, ma foi, que tu es ma dulcinée. Je t'aime sans détour, je t'aime comme un parcours. Dans ton âme nostalgique, ton corps géographique murmure sur ta peau grise, se mure comme une banquise. Entamé par le temps, se lézarde lentement. Ton passé nous enseigne, tes émois, ta colère, la fêlure qui te reste, pendule d'ouest en est. 10 ans déjà que nous voilà amis. 10 ans, c'est toi qui as bercé ma folie. Pour le meilleur et le pire, ton silence, mon rire, ma musique dans tes veines, ta clémence de reine, ton souffle sous ma souffrance, t'a tracé mes errances, mes pavés dans tes flaques, 10 années comme une claque. Ta relaisse pour aimer, sa détresse pour pleurer, et tant de lieux encore, vestiges de tes trésors. 10 ans déjà que nous sommes unis, 10 ans mon choix qui de sceller nos vies. Je te pardonne ta tristesse, tu me fredonnes mes faiblesses, t'es belle comme un rancard dans ton costume blafard. T'as dans le cœur la tête des amants sans frontières, dans des bras des bistrots, dans ton ventre un cours d'eau. T'as des facettes chic quand tu te fardes pour du fric. Garde-moi ton amertume, ta chaleur et ta brume. La vie. Tu m'as montré sans triche le sens des chlibdi, un amour sans querelle, fort inconditionnel. Dans ton exubérance, y a un cri, une chance, une oraison misère que t'expire dans la bière. Je te découvre sans fin, libre du lendemain. On était tes hivers, de saison bipolaire. On se ressent frangine, blessé, fière, héroïne. Tu étais sur mon chemin. Éternel Berlin.
10 ans déjà, das war ein Stück von Miliné, französische Sängerin mit Wahlheimat. Berlin hat man auch gerade in dem Song gehört. Berlin hieß es da ja zum Schluss.
Musik auf Radio 3.
So written and so it say.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört.
Amour est trop fond de bohème. Il n'a jamais, jamais cru.
gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Und da habe ich gleich noch einen Tipp für Sie, eine Gelegenheit zum Musikentdecken. Am kommenden Sonntag wird es im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie ein Jazzkonzert geben, ein Tribute to Esbjörn Svensson Trio Konzert. Esbjörn Svensson war ein schwedischer Pianist, ein viel beachteter und gebuchter Jazzmusiker, bis er 2008 ums Leben gekommen ist bei einem Tauchunfall. Die Geschichte seines Esbjörn Svensson Trios, die geht aber dennoch weiter. Der Bassist und der Schlagzeuger des Trios haben sich zusammengetan mit befreundeten Musikern und sie spielen am Sonntag das Konzert in Berlin. Es gibt auch noch Karten dafür. Und hier haben wir eine Aufnahme des originalen Esbjörn Svensson Trios mit dem Stück The Well-Wisher. Es ist 9.44 Uhr. Heute Abend wird in Berlin zum zweiten Mal die Affordable Art Fair gestartet. Also eine Messe für erschwingliche Kunst, wenn man es mal direkt übersetzt. Von Freitag bis Sonntag läuft diese Messe in der Arena in Berlin-Treptow. 60 Galerien aus 16 Ländern sind dabei. Und ich kann jetzt mit der Messemanagerin und Kuratorin der Affordable Art Fair sprechen, mit Hanna Weber-Heidenfels. Seien Sie herzlich willkommen bei Radio 3.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich.
Ihr Anspruch mit dieser speziellen Kunstmesse ist ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, den Kunstmarkt zu demokratisieren. Was heißt das denn für Sie?
Wir möchten, dass Kunst für alle Menschen zugänglich ist und auch einen leichteren Einstieg ins Kunstsammeln zu vermitteln. Also es geht erstmal darum, dass wir offen über Preise reden, dass wir eine Preisobergrenze haben. Also bei uns gibt es Arbeiten von 100 bis 10.000 Euro. Und auch, dass wir bewusst eine sehr entspannte Atmosphäre auf der Messe kreieren. Also bei uns hat man Spaß, wir haben das Badeschiff mit dabei dazu gemietet. Jetzt bei diesen sommerlichen Temperaturen, es gibt Musik, es gibt ein ganz tolles Programm und möchten einfach mehr Menschen, also die Hürden abbauen, die doch viele Menschen haben, um vielleicht selbst in eine Galerie zu gehen oder die sich jetzt nicht so per se mit Kunst auskennen, einfach zu sagen, alle sind willkommen, sie dürfen gerne vorbeikommen, alle Fragen stellen, die Galeristen und Galeristen freuen sich auf sie und das Team auch.
Ab 100 Euro bis 10.000 Euro für ein Kunstwerk, da sind dann doch schon wieder eine Menge Menschen außen vor bei so einem Preis, ne?
Das stimmt, wobei man sagen muss, dass die meisten Arbeiten bei uns doch so um die 1.000 oder 2.000 Euro verkauft werden, aber es gibt auch genau, für 100 Euro was. Wir haben extra in diesem doch niedrigeren Preissegment kuratierte Ausstellungen. Also wir haben eine Wand für alle Arbeiten unter 1.000 Euro. Wir haben überall Sticker verteilt, die auf Arbeiten unter 500 oder 1.000 Euro hinweisen. Es gibt auch noch eine Führung dazu, wo man speziell dieses Preissegment finden kann. Und man kann auch mal die Galerien fragen, ob man in Raten zahlen kann.
Okay. Und ist Ihre Arbeitsthese auch, dass der Preis eigentlich gar nichts aussagt über die Qualität eines Kunstwerks?
Also die Frage, ob man sich ein Kunstwerk kauft oder nicht, als Besucherin oder Besucher sollte eigentlich einfach selbst getroffen werden. Also man spricht auch eher von einem emotionalen Investment, also mit dem Herzen kaufen, was einem gefällt, was einen anspricht. Und da geht es jetzt auch nicht per se um den Preis, sondern wirklich um den eigenen Geschmack, welchen Wert man der Arbeit zumisst, wie weit die Künstlerinnen und Künstler auch schon sind. Also wir haben auch viele Newcomer, die gerade erst anfangen, Kunst zu machen und natürlich deswegen auch noch niedrigpreisiger sind.
Sie wollen auch junge Talente besonders fördern mit der Affordable Art Fair. Wie machen Sie das?
Genau, also wir haben eine Sonderausstellung, die ich auch kuratiere, die Emerging Artist Ausstellung auf der Messe. Da zeigen wir auf 100 Quadratmetern in diesem Jahr drei Künstlerinnen, die erst vor kurzem ihren Abschluss gemacht haben an der Kunsthochschule und noch nicht von der Galerie vertreten werden. Und da zeigen wir vor allem, was Kunst sonst noch so kann, weil an den Galerieständen ist ja doch viel Leinwand oder Skulptur und wir zeigen dort viel sehr großformatigere Arbeiten, die jetzt vielleicht nicht fürs Zuhause gekauft werden. Installationen, Videoarbeiten, Kunst noch so kann und wie man sich damit auseinandersetzen kann. Und für die Künstlerinnen und Künstler ist es eine wahnsinnige Chance, diese Sichtbarkeit, die Messe kreiert. Ja, ja. Wenn bei uns zwischen 10.000 und 20.000 Besucher kommen, dann ist das eine Riesenchance, gesehen zu werden und doch diese sehr schwierigen Einstiegsbedingungen im Kunstmarkt doch zu vereinfachen.
Jetzt haben Sie 60 Galerien zu der Messe einladen können. 13 Berliner Galerien sind dabei, kann man schon sagen. Es ist ein Berliner Schwerpunkt für erschwingliche Kunst. Gibt es denn Länder, aus denen auffallend viele Galerien mit ebenso erschwinglicher Kunst nach Berlin gekommen sind?
Wir haben erstaunlich viele spanische Galerien dabei dieses Jahr, was uns sehr freut. Es gibt auch Galerien, die aus ganz weit herkommen, also welche aus New York, aus Australien, Hongkong, Seoul. Aber neben diesem doch sehr internationalen Schwerpunkt ist uns auch sehr wichtig, auch eine Messe für Berliner Galerien zu sein, weil die ganze Stadt ist voll mit Galerien und wir sehen uns so unseren Auftrag darin, die mit dem richtigen Publikum zu vernetzen.
Und heute Abend gibt es ja die Vernissage dann für die Messe. Wird das jetzt ein bescheidener Auftakt für so eine Messe der kleinen Preise?
Sagen wir mal, eine schöne Feier. Also bescheiden wird es nicht. Es wird, jeder darf kommen. Also bei uns hat man einfach Spaß. Und alle freuen sich, sind schon aufgeregt. Wir haben jetzt die letzten Tage aufgebaut. Die Galerien sehen sich dann auch alle. Und Nee, bescheiden wird es nicht, aber es wird jetzt auch nicht. Also kommen Sie einfach vorbei. Wir freuen uns und genau, haben einen schönen Abend zusammen.
Die Vernissage heute Abend für die Affordable Art Fair. Ab morgen ist die Messe dann geöffnet in der Arena Berlin bis zum Sonntag. Der Eintritt zu der Messe kostet 16 Euro. Und ich habe gesprochen mit der Kuratorin der Affordable Art Fair, mit Hanna Weber-Weidenfels. Haben Sie herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Radio 3. Platz für Kunst.
Ja, das war jetzt nochmal der nachgereichte Hinweis für das, was wir da gerade getan haben. Einen Platz für Kunst hier im Radio schaffen. Und das hier ist Fat Freddy's Drop, eine Band aus Neuseeland, unterwegs mit so einer Mischung aus Dub und Roots Reggae und Soul und Elektro und Jazz haben sie auch noch dabei, hier mit dem Stück This Room.
Like a bubble, never had no shoes. Roaming these streets deep enough.
9.56 Uhr wird es gleich. Sie sind hier bei Radio 3. Eins unserer Themen heute Morgen hier bei Radio 3 war der Zustand unserer Ozeane. Denen geht es nicht gut. Sie sind überfischt. Es schwimmt viel zu viel Plastikmüll rum in unseren Ozeanen. Durch die Erwärmung sind sie stark bedroht. Und der Schutz unserer Weltmeere ist in diesen Tagen Thema bei einer UN-Ozeankonferenz in Nizza. Da beraten Vertreter von 130 Staaten über Lösungen für den Meeresschutz. Ich habe darüber gesprochen mit der Klimawissenschaftlerin Katja Mattes und die war erfreulich zuversichtlich, was den Schutz unserer Ozeane angeht, auch weil immer mehr Länder das vor 2 Jahren beschlossene Hochseeschutzabkommen ratifizieren. Und ich habe Katja Mattes auch gefragt, wie man die Erwärmung des Wassers in den Ozeanen stoppen kann.
Es gibt ein ganz einfaches Mittel. Wir müssen einfach nur, in Anführungsstrichen, die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid und Methan, also von den Treibhausgasen, senken. Das heißt, Emissionen senken etwa 90% und reduzieren. Und damit haben wir noch eine Chance, diese Beschleunigung aufzuhalten.
Ein Gespräch mit der Klimawissenschaftlerin Katja Mattes. Das können Sie nachhören, auch unsere anderen Gespräche natürlich, unsere Beiträge aus diesem Morgen und aus unserem ganzen Programm bei uns im Netz auf radio3.de oder auch in unserer App. So, nach 10 Uhr wird es weitergehen hier mit unserer Sendung Klassik bis 2. Da ist dann meine Kollegin Eve Schmidt hier für Sie am Mikrofon. Ich bin Frank Mayer. Machen Sie es gut. Und das jetzt mit Pete Joseph und dem Stück Must Be in Love.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison, ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, in Afghanistan und in der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Bundesjustizministerin Hubich hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen eingeschaltet. Die SPD-Politikerin hat Bundesinnenminister Dobrindt zu einer Erklärung aufgefordert. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Stefanie Hubich, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander Dobrindt, CSU, sehr schnell begründet, warum er Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lässt und auf welcher Rechtsgrundlage er das macht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte im Fall von 3 Asylbewerbern aus Somalia entschieden, dass es rechtswidrig war, sie an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Trotzdem hält Dobrindt an dieser Praxis grundsätzlich fest. Justizministerin Hubich trägt das mit, sagte aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sich mögliche weitere Urteile sehr genau ansehen zu wollen.
Der medizinische Dienst